Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Und wir wollen uns heute auf die Spur eines gesellschaftlich relativ jungen Phänomens begeben. Die Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen nehmen nämlich stetig zu, also Depression oder auch depressive Erschöpfung oder Burnout. Immer mehr Menschen geben an, darunter zu leiden und werden dann deswegen auch krankgeschrieben. Welche Gründe es dafür geben könnte, darüber spreche ich mit der Soziologin Dr. Stefanie Gräfe von der Universität Jena. Erstmal herzlich willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Fangen wir mal ein bisschen spitz an. Wir leben ja, wenn man mal von außen guckt, in einer ziemlich geordneten, wohlhabenden, friedlichen Gesellschaft. Die Menschen, die heute arbeiten, haben im Allgemeinen keine Kriege, keine Katastrophen miterleben müssen, anders als die Generationen unserer Eltern oder Großeltern, die wir ja aus heutiger Warte als schwer traumatisiert bezeichnen würden. Aber es ist ja nun heute, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen wächst. Ist das also, soll ich mal sagen, so ein Zeitgeistphänomen?
Also das kommt jetzt ein bisschen darauf an, was man unter Zeitgeist versteht. Wenn man es in so einem sehr allgemeinen Sinne versteht, ist es typisch für unsere Zeit und sagt es etwas über die Zeit aus, in der wir leben und über die Gesellschaft aus, in der wir leben, dann würde ich das eindeutig bejahen. Es ist auf jeden Fall ein Zeitgeistphänomen, weil es einen interessanten Einblick daran gibt, was in unserer Gesellschaft, die Sie jetzt beschrieben haben, als eine friedliche Gesellschaft, als eine Gesellschaft, in der es auch relativ viel Wohlstand gibt, was richtig ist, was aber sicherlich nur die eine Seite der Medaille ist, was in unserer Gesellschaft auch als Problem erlebt wird. Zeitgeist in dem Sinne, dass es sozusagen eine Modeerscheinung ist, dass man depressiv erschöpft ist oder Burnout hat, weil es schick ist, weil man sich damit hervortun möchte. Das würde ich ein bisschen in Frage stellen. Es gibt diese Tendenzen, ganz klar. Wir haben auch dieses Phänomen, dass eben Prominente eben auch gerne darüber sprechen, über ihre Burnout-Erfahrung. Aber damit wäre, glaube ich, das Phänomen jetzt nicht ausreichend beschrieben und damit kann man es jetzt auch nicht einfach ad acta legen. Also wir haben es tatsächlich zu tun, auch mit einer Veränderung von Arbeits- und Lebensbedingungen, die man sich dann auch nochmal angucken muss, die auch was damit zu tun haben, dass Menschen eben jetzt häufiger diese Diagnosen bekommen und deswegen eben auch arbeitsunfähig geschrieben werden.
Ja. Lassen Sie uns aber nochmal einen Moment bei dem Zeitgeist bleiben. Mhm. Ich finde es ja schon ganz interessant, wenn man mal versucht, was einem ja schwerfällt, zu seiner eigenen Zeit etwas Distanz einzunehmen. Aber wenn wir mal versuchen, auf die Diskurse unserer Gesellschaft zu schauen, dann gibt es eigentlich kein Feld, was dieser Psychologisierung entgeht, ist mir aufgegangen. Eigentlich alle Konflikte, ob es jetzt die gibt am Arbeitsplatz oder Kriege, Naturkatastrophen, interessieren uns eigentlich am meisten mit den Traumata, die durch sie verursacht werden. Und es wird im Grunde genommen alles psychologisiert. Es geht ja manchmal so weit bis zum Nahostkonflikt, dass es also wohlmeinende Menschen gibt. Man müsste einfach nur mal eine gute Mediation machen, Israelis und Palästinenser, und dann werdet ihr euch schon einigen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert, dass diese psychotherapeutischen, psychologischen Kategorien so verbreitet sind in der Alltagssprache, im Alltagsdenken auch, dass es uns gar nicht mehr auffällt.
Das ist jetzt wiederum eine Diagnose, die ich absolut teilen würde und das halte ich auch für eine ausgesprochen problematische Entwicklung. Nämlich in der Tat genau so, dass gesellschaftliche Probleme oder eben auch Konflikte zunehmend in therapeutischen Begriffen beschrieben und verhandelt werden. Und sagen immer die Botschaft ist, also wenn du es schaffst, an dir zu arbeiten und dazu gegebenenfalls Expertenunterstützung in Anspruch nimmst, weil selber alleine kannst du es ja wahrscheinlich doch nicht. Also mindestens musst du dir mal einen Ratgeber zulegen, in dem das erklärt wird, wie du das machen sollst. Am besten gehst du aber zum Therapeuten oder ins Coaching, um es dir erklären zu lassen. Halte ich für eine problematische Entwicklung. Die würde ich jetzt aber nicht als unmittelbar ursächlich dafür ansehen, dass es steigende Erschöpfungszahlen gibt. Das hat damit zu tun, aber es ist sicherlich nicht die einzige Ursache. Wir haben aber tatsächlich diese Tendenz. Wir sprechen in der Soziologie auch von der Therapeutisierung des Sozialen. Das heißt, das, was ehemals als soziale Konflikte verstanden wurde, wird eben jetzt zunehmend als psychischer Konflikt verstanden oder als Konflikte, die auf einer Beziehungsebene sich abspielen. Das ist natürlich eine Täuschung. Ja, das stimmt natürlich nicht. Also namentlich jetzt bei Konflikten im Bereich der Arbeit ist das eine hochproblematische Entwicklung, wenn gesagt wird, du als Arbeitnehmerin hast ein Problem mit Überlastung und Überforderung, dann musst du eben in Therapie gehen oder dir einen Coach suchen oder ein Resilienztraining machen. Das ist jetzt sozusagen der neueste Trend. Und damit versucht wird natürlich auch, das Konfliktpotenzial zu entschärfen.
Ich möchte nochmal zwei Fakten nennen. Das eine ist das DSM, das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen. alles, was darin auftaucht an Störung, ist eine anerkannte psychische Krankheit. Und da können wir das Phänomen beobachten, das gilt für somatische Erkrankungen übrigens auch, aber jetzt sind wir ja bei den psychischen Leiden, dass mit jeder Ausgabe, ich glaube wir sind jetzt beim DSM-5, wird das Ding dicker und dicker und die Anzahl der psychischen Störungen nimmt rasant zu, wie ja auch die Anzahl der Psychotherapeuten in Deutschland, ich habe mal geguckt, in den letzten Jahren stetig angewachsen ist, die Zahl der Therapien ist damit auch stetig angewachsen und eben die Zahl der psychischen Erkrankungen.
Ja. Das ist so und das wird auch sehr, sehr kritisch diskutiert, gerade das DSM-5, das ist 2013 erschienen. Das ist eben so ein Manual von der amerikanischen psychologischen Gesellschaft herausgegeben, in dem eben psychische Erkrankungen definiert werden, was eben sehr, sehr einflussreich ist. Und also das erste wurde in den 50er Jahren rausgegeben und jetzt ist eben die fünfte Version am Markt sozusagen und die Anzahl der Diagnosen, die darin erfasst sind, hat sich deutlich mehr als verdreifacht. Das heißt, wir haben es eigentlich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit einer deutlichen Steigerung von Diagnosen zu tun, die darin aufgenommen werden. Und das heißt, umgekehrt könnte man sagen, immer mehr Bereiche des menschlichen Lebens, die wir vor 10, 20, 30, 40 Jahren noch als ganz normaler Bestandteil unseres Daseins angesehen haben, bekommen jetzt sozusagen Krankheitswert. Bei dem aktuellen DSM ist eben ein besonders strittiger Punkt, dass, und das ist ein Beispiel, was das, glaube ich, ganz gut zeigt, dass Trauer definiert wird als Depression oder als depressive Störung, wenn sie eben schwere Trauer, wenn sie jetzt zum Beispiel bei dem Tod eines nahen Angehörigen, wenn sie länger als 2 Wochen andauert, kann es sozusagen als Depression definiert werden. Das ist natürlich was, wo man sofort sagt, das ist absurd. Ja. Also es werden Dinge, die einfach zum menschlichen Dasein dazugehören, als Krankheiten definiert und werden eben immer mehr als auch medizinisch zu behandelnde, durch Experten zu behandelnde Phänomene verstanden. Ne? Und das bedeutet natürlich, dass wir auch ein ganzes Stück unserer Handlungsfähigkeit abgeben und delegieren an Experten. Und das ist in der Tat eine problematische Entwicklung, auf jeden Fall. Ja.
Ja, und das ist eine Folge. Und die andere Folge dieser Therapeutisierung des Sozialen, wie Sie es bezeichnet haben, Frau Gräfe, ist ja, dass Probleme immer individualisiert werden. Also es liegt immer an der jeweiligen Person, der es gerade nicht gut geht, dass es ihr nicht gut geht.
Ja, es wird individualisiert, es wird Verantwortung zugeschrieben. Also wir werden verantwortlich gemacht. Wir werden dazu aufgefordert, Verantwortung für uns selbst zu unternehmen, zu übernehmen und zu unternehmen, auch in dem Sinne, dass wir eben an unserer Leistungsfähigkeit auch selber arbeiten sollen, an unserer Produktivität. Also es geht auch immer darum, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und zu verbessern. Und das ist in der Tat eine Tendenz, die auch zunehmend früh einsetzt, die im Grunde auch so eine Objektivierung des Selbst sozusagen mit sich führt. Also wir werden sehr früh, inzwischen passiert das teilweise schon in Grundschulen, dazu angehalten, uns selbst zu reflektieren im Hinblick zum Beispiel auf unsere Kompetenzen. Werden Kinder dazu aufgefordert, das selber zu reflektieren. Das ist in gewisser Weise folgerichtig, weil es sie tatsächlich auf genau das vorbereitet, was später am Arbeitsmarkt von ihnen auch verlangt wird. Es ist natürlich aber die Frage, ob das eine wünschenswerte Entwicklung so ist. Ja, also wenn wir quasi in so einem permanenten Reflexionsprozess über uns selbst uns befinden, der letztlich darauf hinausläuft, dass wir eben unsere Ressourcen und Kompetenzen optimieren sollen. Da ist auch eine Steigerungsidee enthalten, also die Idee, dass es immer noch besser geht, dass ich immer noch perfekter sein könnte und dass ich an meinen Schwächen eben arbeiten kann, was natürlich indirekt auch wieder dazu beitragen kann, dass die Erschöpfungsanfälligkeit steigt, weil ich eben feststelle, auch meinen eigenen Vorstellungen, meinen eigenen Ansprüchen kann ich im Grunde gar nicht genügen. Und diese werden auch immer ununterscheidbarer von den Ansprüchen, die uns die Gesellschaft sozusagen entgegenhält.
Okay, dann widmen wir uns dem Phänomen jetzt mal von der anderen Seite. Also wir haben diese Tatsache, dass die Zahl der Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen steigt, seit mehreren Jahren regelmäßig immer weiter ansteigt. Und ob jetzt Zeitgeistphänomen oder nicht, man kann ja auf jeden Fall festhalten, die Menschen leiden ja offenkundig unter etwas. Und wenn es jetzt nicht die individuelle Psyche ist, dann könnten wir vielleicht doch mal fruchtbarerweise einen Blick auf die Arbeitswelt werfen und der Frage nachgehen, ob eben die Zunahme der Arbeitsausfälle vielleicht mit den Arbeitsbedingungen selbst zu tun hat. Was ist denn, wenn wir jetzt mal wieder vergleichen mit, sagen wir mal, 60er Jahre, 50er Jahre, was ist denn an unserer Arbeitswelt heute so anders, woraus man begründen könnte, dass die Menschen seelisch mehr krank werden als früher?
Also da hat sich ganz vieles sehr, sehr grundlegend verändert. Ich würde gerne noch einen kleinen Satz zu dem Punkt vorher vielleicht sagen, nochmal zu der Frage auch des Anstiegs der psychischen Diagnosen. Ich habe ja eben gesagt, dass ich das nicht so gerne auf den Zeitgeist reduzieren möchte. Wir können aber davon ausgehen, dass wir es tatsächlich auch mit einer Diagnoseverschiebung zu tun haben, dass Dinge, die heute eben als psychische Diagnosen in den Statistiken auftauchen und entsprechend von den Hausärzten sind es ja sehr häufig, die diese Diagnosen stellen, eben so gestellt werden, dass die vor 20, 30 Jahren eben als andere Diagnosen in den Statistiken aufgetaucht sind. Ne? Also zum Beispiel als Rückenschmerzen, als Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen und so weiter. Ne? Davon können wir ausgehen, dass es da eine veränderte gesellschaftliche Sensibilität gibt. Das ist auch ganz gut dokumentiert. Also die DRK zum Beispiel hat eine Befragung gemacht unter Hausärzten, hat die gefragt, ob sich ihr Diagnoseverhalten, wie sich das so verändert hat in den letzten Jahren. Und die haben das sehr deutlich gesagt, ne, dass sie natürlich selbst eine andere Sensibilität haben. Also Burnout zum Beispiel wird überhaupt erst seit 2004 diagnostiziert. Macht natürlich einen Unterschied, ne, ob es so einen Begriff jetzt gibt oder nicht. Und dass die Patienten auch mit einer anderen Erwartung in die Praxis kommen und häufig selber schon glauben oder selber diese Erwartung schon haben, dass sie eine entsprechende Diagnose bekommen. Das bedeutet aber noch nicht, dass es eine reine Erfindung ist. Und damit sind wir jetzt bei den veränderten Arbeitsbedingungen. Die sind natürlich sehr, sehr vielfältig, weil sich in der Soziologie setzen wir da immer so grob den Übergang oder den Schnitt so in den 70er Jahren an. Das ist natürlich ein längerer Prozess, weil sich da sehr, sehr viel auf unterschiedlichen Ebenen verändert hat. Da sind eben so Stichworte wie Globalisierung wichtig, Flexibilisierung. Dann sprechen wir auch von der sogenannten Subjektivierung von Arbeit. Und das ist ein soziologischer Begriff, der ein bisschen sperrig ist, der aber das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt, worum es geht. Nämlich, dass wir sozusagen in sehr, sehr vielen Arbeitsbereichen immer mehr aufgefordert sind, uns als ganze Person, als ganze Persönlichkeit, als ganzes Subjekt in die Arbeit einzubringen. Es reicht also nicht mehr, morgens zur Arbeit zu gehen, seine Persönlichkeit sozusagen an der Garderobe abzugeben, wie das in einem klassischen Arbeitnehmertypus, auch der Begriff sagt es im Grunde schon, also man geht zur Arbeit, man erledigt seine Aufgaben, Arbeit ist ein notwendiges Übel und wenn die Arbeit dann endlich vorbei ist, dann geht man nach Hause und wird dann eigentlich erst zum ganzen Menschen. Das funktioniert schon in vielen Arbeitsbereichen schon ganz, ganz lange nicht mehr.
Jetzt ist der ganze Mensch auf der Arbeit
gefordert. Und das bedeutet zum einen, dass ich sozusagen meine eigene Motivation immer wieder selbst herstellen muss. Zum anderen bedeutet es, dass eben Kompetenzen eingefordert werden, die eben sich nicht auf eine rein funktionale Ebene oder auf eine reine Ebene von Fachwissen sozusagen reduzieren lassen. Also ich muss teamfähig sein, ich muss kooperationsfähig sein, ich muss mich selbst organisieren können. Das ist eine Kernanforderung, weil Arbeitsprozesse so komplex geworden sind, weil sie sich vor allen Dingen auch sehr, sehr häufig ändern. Also viele Unternehmen sind in so einem ständigen Reorganisationsprozess befangen. Also ständig werden Abteilungen neu zusammengelegt, verlegt, geschlossen, Standorte verändert und so weiter. Das muss ich als Beschäftigte verarbeiten können.
Aber sich selbst organisieren können, das klingt doch erstmal toll. Das klingt doch nach mehr Eigenverantwortung, nach mehr Autonomie. Ich muss nicht immer stumpf das machen, was meine Chefin sagt.
Genau, das ist die positive Seite. Das gibt es durchaus auch. Oder das können wir eben auch feststellen. Die Handlungs- und Entscheidungsspielräume sind für viele Menschen größer geworden in ihrer Arbeit. Allerdings ist das ein sehr widersprüchlicher Prozess. Also auf der einen Seite sind sie größer geworden. Das bezieht sich aber eben sehr häufig tatsächlich auf diese Selbstorganisationsfähigkeiten. Also ich kann selbst organisieren, wie ich das Projekt zu Ende bringe. Arbeit ist eben auch sehr stark projektförmig geworden. Ich kriege sozusagen den Abgabetermin gesetzt zum Beispiel. Und wie ich das jetzt anstelle, dass ich an dem Termin dann das Projekt tatsächlich auch fertig habe, bleibt mir ein Stück weit selbst überlassen. Das ist tatsächlich in gewisser Weise eine Zunahme von Autonomie. Das beißt sich aber so ein bisschen damit, dass häufig die Projekttermine, um das Beispiel jetzt mal zu nehmen, so eng gesetzt sind, dass mir im Grunde gar nichts anderes übrig bleibt, als alle Energie und alle Zeit, die ich habe, da rein zu investieren. Das schränkt die Freiheit dann natürlich schon mal wieder stark ein. Und auf der anderen Seite eben auch das Ganze parallel läuft mit Kontrollmechanismen, mit Standardisierungsprozessen, mit Dokumentationspflichten zum Beispiel, die jetzt auch dieser vielbeschworenen Freiheit deutlich entgegenlaufen.
Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit der Soziologin Stefanie Gräfe über den Zusammenhang von Arbeit und psychischen Erkrankungen. Wir waren gerade bei dem Punkt, Frau Gräfe, mehr Autonomie, Entscheidungsspielräume sind größer geworden, projektbezogene Arbeit, sagen Sie. Dazu passt ja auch, dass es immer mehr eine sogenannte Vertrauensarbeitszeit gibt. Also es wird nicht mehr kontrolliert. Du bist du auch immer brav von 9 bis 17.30 Uhr hier, hältst du auch deine 38,5 oder 40-Stunden-Woche ein. Erhebungen zeigen ja, dass im Durchschnitt die Menschen dann mehr arbeiten, ja, als sie müssten, wenn es diese Vertrauensarbeitszeit,
ja,
gibt.
Ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Geschäft sozusagen für Arbeitgeber, Vertrauensarbeitszeit einzurichten, weil es tatsächlich so ist, dass das in aller Regel dazu führt, dass Menschen mehr arbeiten. Ich glaube, Sie und ich können das beide aus unserem eigenen Arbeitshintergrund bestätigen, also sowohl jetzt Journalismus als auch Universität oder wissenschaftliche Arbeit sind sozusagen prototypisch für diese Form von Arbeit, wo man eben, also in meiner Arbeit ist es vollkommen egal, ob ich das jetzt sonntagabends mache oder nachts um 3 oder wann, also es muss eben gemacht werden, ne? Und für mich ist das völlig normal, am Wochenende zu arbeiten. Ich kenne es eben auch nicht anders und nehme das als gesetzt hin.
Das, gut, was jetzt aber das galt jetzt für Professoren wahrscheinlich schon immer.
Genau, was jetzt eben neu ist, und das ist das Interessante, ist, dass wir diese Logik von Arbeit, die eben früher, also vor dieser Veränderung, vor diesem Übergang, der seit den 70er Jahren erfolgt, für ganz bestimmte begrenzte Segmente hatten, dass das sich jetzt eben ausweitet auf sehr, sehr viele Formen von Arbeit und von Beschäftigung und eigentlich genau diese Art von Selbstorganisation und Engagement verlangt wird und auch geleistet werden muss, wenn man die Arbeitsmenge und auch die Komplexität der Arbeit bewältigen muss. Jetzt gibt es Unternehmen, die versuchen dagegen zu steuern, die schalten dann die Server ab am Freitag und so weiter. Das ist so eine kleine Anerkenntnis der Problematik sozusagen, aber möglicherweise verschärft sie eben nur, weil dann eben am Montag entsprechend die doppelte Anzahl von E-Mails bearbeitet werden muss, was das Problem nicht unbedingt löst.
Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt die Zeit, die für die Arbeit aufgewendet wird, unbedingt so das Problem ist. Wir kommen ja von einer 60-Stunden-Woche her. Oder nicht eher die innere Verbundenheit mit der Arbeit? Also wir haben gesprochen über Autonomie, der ganze Mensch ist gefordert. Die Menschen hatten ja schon immer Angst vor Arbeitslosigkeit, nicht nur aus materiellen Gründen, sondern weil Arbeit natürlich auch mit gesellschaftlichem Status einhergeht, weil man Kolleginnen und Kollegen hat im Allgemeinen. Aber ich glaube, heute ist noch so etwas dazugekommen, was ich so Sinn nennen würde. Mhm. Also für viele Menschen ist die Identifikation mit der Arbeit einfach sehr groß.
Ja. Also das hat sich eben auch deutlich verändert. Das können wir auch in Untersuchungen immer wieder feststellen, dass das für Menschen ganz wichtig ist, dass sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren können, dass sie das Gefühl haben, sie können sich selbst einbringen, sie können sich selbst verwirklichen, um jetzt mal diesen Begriff zu nehmen in ihrer Arbeit. Und das wird dann zum Teil auch durchaus so erlebt. Es führt auf der anderen Seite aber natürlich dazu, dass man, wenn man den Eindruck hat, ich kann mich in meiner Arbeit selbst verwirklichen oder möglicherweise kann ich mich auch nur in meiner Arbeit selbst verwirklichen, dass man eben auch bereit ist, belastende Arbeitsbedingungen eine ganze Zeit lang auch länger hinzunehmen, weil man ja immer davon ausgeht, ich bin es ja auch selbst, die das so will. Und da steckt natürlich in gewisser Weise eine Täuschung drin. Ne?
Denn naja, natürlich, wenn die Arbeit den Sinn meines Lebens ausmacht, dann gibt es ja keinen Grund, die sinnhafte Zeit auf 40 Stunden in der Woche zu beschränken.
Genau. Wenn man jetzt sozusagen sich vorstellt, dass Menschen freiwillig 60, 70 Stunden arbeiten, dann sind wir jetzt schon in dem Bereich dessen, wo man vielleicht auch sagen könnte, das ist auch pathologisch, das ist dann Thema der Arbeitssucht, aber auch jetzt unterhalb so einer wiederum ja möglicherweise auch problematischen Diagnose können wir schon feststellen, dass die Bereitschaft, sich mit der eigenen Arbeit zu identifizieren, sehr, sehr groß ist bei vielen Menschen und damit eben auch die Bereitschaft, entgrenzt zu arbeiten, also Arbeitszeiten zu überschreiten, auch wenn sie nicht entlohnt werden, Arbeit mit nach Hause zu nehmen, Arbeit zumindest gedanklich oder gefühlt mit nach Hause zu nehmen, also sehr, sehr stark damit verbunden zu bleiben. Und das hat wiederum auch damit zu tun, dass wir eben inzwischen eben auch eine Dienstleistungsgesellschaft sind. Das heißt, wir haben viele Arbeitsbereiche, viel, viel mehr als noch vor 50 Jahren, in denen Menschen am Menschen sozusagen arbeiten und mit Menschen arbeiten. Und das ist natürlich in einem ganz anderen Maße eben auch anfällig für diese Art von Überidentifikation und auch von Überhöhung der Bedeutung für das eigene Leben.
Und das Tempo ist ja enorm gewachsen, die Produktivität ist enorm gewachsen und ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier nur über wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen und Journalisten sprechen. Deswegen habe ich mir mal rausgesucht, die Berufsgruppe mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund von Burnout-Erkrankungen ist das Dialogmarketing, also auf gut Deutsch die Arbeit im Callcenter.
Ja. Ja, das ist eigentlich auch immer ein ganz gutes Beispiel, die Arbeit im Callcenter, weil man das da vielleicht auch ganz gut sehen kann, was sich an Arbeit verändert hat und was daran eben auch tatsächlich belastend sind. Im Callcenter arbeitet man eben am Telefon logischerweise mit Kunden, Kundinnen, denen man entweder etwas verkaufen soll, was die möglicherweise nicht kaufen möchten, erstmal von sich aus, oder eben im Beschwerdemanagement. Und das heißt, man arbeitet an Emotionen und mit Emotionen. Man muss mit Emotionen von fremden Menschen umgehen, man soll sie hervorrufen, man soll sie in einer bestimmten Art und Weise lenken. Und das ist für uns als Menschen sehr, sehr belastend. Und die Frage, warum das belastend ist, ist natürlich spannend und auch nicht ganz eindeutig zu beantworten. Aber die These, die mir jetzt am plausibelsten scheint, ist, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Emotionen etwas sehr, sehr Privates sind und zugleich der Bereich sind, wo wir auch so sein können, wie wir sind und wo wir eben nicht fremden Anforderungen genügen müssen. Also wenn ich emotional bin, das verbinden wir sehr stark mit Authentizität, auch dann bin ich so, wie ich bin. Und wenn jetzt die Anforderung an mich gestellt wird, entweder eigene Emotionen produktiv zu machen oder andere Leute, man könnte jetzt sagen, zu manipulieren in ihrer Emotionalität auf ein bestimmtes Ziel hin, dann widerspricht das auch so einer Grundethik sozusagen, die viele von uns noch für selbstverständlich halten. Es gibt dazu spannende Untersuchungen. Eine klassische Untersuchung ist von Ali Hochschild, die hat Stewardessen untersucht oder wie Stewardessen ausgebildet werden. Und die hat dann eben beschrieben, dass sie angehalten werden in diesen Trainings, sich in der Kabine zu verhalten wie in einem eigenen Wohnzimmer. Also sie sollen die Fluggäste eben als persönliche Gäste, als ihre Freunde behandeln und entsprechend auch auftreten. Und sie sollen das vor allen Dingen nicht nur so tun, als wäre es so, sondern sie sollen das möglichst auch so empfinden. Und sie beschreibt dann ganz schön, zu welchem Problem das bei den Stewardessen zu Hause führt, wenn sie dann in ihrem tatsächlichen Wohnzimmer sitzen und nicht mehr genau wissen, ob sie jetzt in der Kabine sind oder im Wohnzimmer. Also es ist eine Belastung für sich genommen, wenn ich sozusagen an Emotionen arbeite. Und Burnout ist ja erstmalig auch festgestellt worden von Herbert Freudenberger aus New York, ein Sozialarbeiter und Psychoanalytiker, der das eben sozusagen für seine eigene Zunft festgestellt hat. Also es ist ja klassischerweise, im Klischee ist es eben die klassische Sozialarbeiterkrankheit, also Menschen, die an Menschen arbeiten, sind eben besonders gefährdet, auszubrennen.
Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich mit Emotionen arbeite, um den anderen Menschen zu helfen oder ob ich mit Emotionen arbeite, um ein Produkt zu verkaufen.
Absolut. Beides ist aber Arbeit an Emotionen. Beides ist Emotionsarbeit, folgt einer anderen Logik.
Nur, ich wollte nur sagen, ja, genau. Deswegen verwundert es mich nicht, dass die Callcenter-Mitarbeiter da einen höheren Krankheitsgrad haben.
Genau, aber das ist natürlich jetzt auch nur ein Punkt. Also das ist jetzt die Emotionsarbeit. Der andere Punkt ist, dass Callcenter-Mitarbeiter in aller Regel schlecht bezahlt sind, häufig eben auch entgrenzte Arbeitszeiten haben. Zielvereinbarung, das ist ein wichtiger Punkt noch. Wir haben sozusagen eine grundlegende Veränderung in den Steuerungssystemen in Betrieben und Unternehmen. Weg von der Leistungsorientierung hin zur Erfolgsorientierung. Das heißt, die alte Logik, nach der zum Beispiel mein Vater noch gearbeitet hat und in seiner Generation gearbeitet wurde, war, du bist ein guter Arbeitnehmer, wenn du dich anstrengst, wenn du dir Mühe gibst, wenn du pflichtbewusst bist und so weiter. Und was dann dabei herauskommt, ist nochmal ein bisschen ein anderer Punkt. Ja, dafür ist eben auch im Zweifel der Chef oder das Management verantwortlich. Die Logik jetzt ist eben sehr häufig, ob du dich bemühst oder nicht, ist nachrangig. Wichtig ist, was am Ende dabei rauskommt. Wie du da hinkommst, ist wiederum deine Verantwortung. Ne? Und wir haben eben viele Arbeitsbereiche, in denen die Zielvereinbarungen sozusagen ganz zentrales Steuerungsinstrument sind und vor allen Dingen eben permanent verändert und auch erhöht werden. Ich weiß das von Personalräten, Betriebsräten aus dem Bereich Finanzdienstleistung, Banken, Versicherung, dass das da gang und gäbe ist, dass Zielvereinbarungen, Quartalsvereinbarungen getroffen werden, die schon exorbitant ehrgeizig gesetzt sind und man sich dann eben sehr, sehr anstrengen muss im Team. Das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, dass also viel Arbeit im Team organisiert wird. Das heißt, man reißt im Zweifel immer auch die Kollegen mit rein. Und wenn man es dann gerade eben geschafft hat, die Zielvereinbarung zu erreichen, dann heißt es prima, dann legen wir im nächsten Quartal nochmal 15% drauf.
Also wir haben jetzt in diesem Teil des Gesprächs unsere Ausgangsfrage, warum steigt die Anzahl der psychischen Erkrankungen mit den Arbeitsbedingungen beantwortet, nicht mit dem Zeitgeistphänomen. Also das heißt, nicht der Einzelne ist das Problem, sondern das System. Und in dieser Logik müsste man dann sagen, liebe Leute, dann macht mal keine Therapie, sondern lieber einen Streik.
Ja, das wäre zumindest mal eine Überlegung wert. Und das gibt es tatsächlich auch schon, Gott sei Dank. Allerdings könnte es durchaus noch mehr sein, weil an genau der Stelle treffen natürlich die beiden Sachen zusammen. Also man könnte sagen, Leute, macht einen Streik oder wehrt euch gegen die Arbeitsbedingungen. Jetzt kommt genau diese Tendenz der Therapeutisierung, setzt da ein und sagt, du selber bist sozusagen das Problem und du bist die Lösung. Ja? Also wenn du an deiner Situation was verändern willst, dann musst du zuerst dich selbst verändern. Und es gibt im Arbeits- und Gesundheitsschutz eigentlich diese alte Regel, Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention. Das heißt, man muss erst an den Bedingungen was verändern und dann erst im zweiten Schritt kann man gucken, wie verhalten sich die Beschäftigten oder Arbeitnehmer. Und da gibt es jetzt eben eine deutliche Tendenz im Bereich der psychischen Belastung, dass wir sagen können, nein, also der Trend geht ganz eindeutig in Richtung Verhaltensprävention. Ja, also dafür gibt es auch gute Gründe, warum Arbeitgeber wenig Interesse haben, im Bereich psychische Belastung an den Verhältnissen zu arbeiten, weil das natürlich häufig die wirklich Grundorganisationsstrukturen des Unternehmens betrifft. Aber die Tendenz ist eben sehr stark, dass dann zum Beispiel Gesundheitstage angeboten werden oder Resilienztrainings angeboten werden, wo man eben an seiner eigenen Belastung und Belastbarkeit arbeiten kann. Wir versuchen also nicht die Belastung, oder es wird nicht versucht, die Belastung abzustellen, sondern die Belastbarkeit zu erhöhen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Zugang und das erfordert dann wiederum noch mehr Bereitschaft von den Beschäftigten, sich dagegen zu wehren, als in einem alten System, wo eben Psychologisierung in der Form nicht stattfindet.
Andererseits, wenn jetzt jemand tatsächlich leidet, ob jetzt an Burnout oder depressiver Erschöpfung oder Depression, würden Sie ja wahrscheinlich auch nicht sagen, dann unternimm mal nichts und lass dir mal nicht helfen. Es muss ja nicht notwendigerweise so sein, dass eine Therapie dafür sorgt, nur dass ich jetzt sozusagen noch stressresistenter bin, als eigentlich gesund wäre.
Genau, das muss nicht so sein. Es ist beides möglich. Ich habe Interviews gemacht mit Menschen, die für längere Zeit arbeitsunfähig geschrieben waren aufgrund einer Burnout-Diagnose oder ähnlich gelagerten Diagnosen. Und ich habe da beides feststellen können, also dass eine psychotherapeutische Unterstützung dazu führt, dass es tatsächlich so ein kritisches Reflektieren auch auf die eigene Arbeit, auf die eigenen Arbeitsbedingungen, auf die eigene Verhaftung an die Arbeit, die eigene Überidentifikation mit der Arbeit gibt, die dann auch den Rücken stärkt, um möglicherweise Konflikte auch einzugehen und zu versuchen, bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen, was dann teilweise auch gelungen ist. Ich habe aber eben auch das andere gehört, dass Psychotherapie dazu führt, dass man zurücksteckt und freiwillig kündigt zum Beispiel, ja, oder Arbeitszeit reduziert oder sich auf einen schlechter bezahlten Arbeitsplatz versetzen lässt und das Ganze dann eben psychologisch begründet.
Ja. Jetzt ist ja der Vorwurf, der dann laut wird, genau, dass Psychotherapie zur Entpolitisierung von eigentlich politischen, von sozialen Fragen führt.
Ja, der trifft, glaube ich, leider auch sehr häufig zu. Also das muss nicht so sein, aber es ist häufig so. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es in Deutschland keine ausgeprägte Tradition gibt in der Psychotherapie, sich zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu äußern. Das ist in Frankreich zum Beispiel ganz anders. Ne? Also da hat es ja diese spektakulären Suizidserien gegeben bei Autokonzernen und in Atomkraftwerken und bei France Telekom. Und da haben eben auch Berufsverbände von Psychotherapeuten und einzelne Akteure sehr deutlich Stellung bezogen dazu und sich eingemischt in die Debatte und Forderungen aufgestellt, was geändert werden muss in der Arbeitswelt. Das haben wir in Deutschland praktisch nicht. Ne? Also da gibt es keine Stellungnahme. Es ist sozusagen auch auf der Ebene wirklich eine radikale Verpersönlichung, die da stattfindet. Ja.
Das wäre ein Wunsch von Ihnen an die Psychotherapeuten, ja, in Deutschland?
Genau, also sowohl jetzt in der konkreten Arbeit, also in der konkreten Arbeit am Patienten, als aber eben vor allen Dingen auch als Berufsverband. Also es gibt Stellungnahmen, wo gesagt wird, doch, das hat schon was mit den Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun. Aber genauso allgemein ist es dann eben auch, ne? So allgemein und unkonkret mit Flexibilisierung. Und das ist eben die andere Seite dieser Therapeutisierung oder Psychologisierung, dass eben gesellschaftliche Bedingungen zunehmend als so eine Art Naturbedingungen gefasst werden. Ja? Als wäre das etwas, was uns zustößt wie das Wetter. Und jetzt müssen wir eben lernen, damit umzugehen. Und wenn es regnet, dann sollten wir uns einen Regenmantel anziehen. Ne? Also das ist so ein bisschen die Logik. Das ist aber eben nicht so. Ja? Also Arbeitsbedingungen sind menschengemacht und können von Menschen verändert werden. Und man sollte jetzt vielleicht genau auch nochmal dazu sagen, das Beispiel Callcenter, die Arbeitsstrukturen, die Arbeitslogik, die Arbeitsanforderung ist das eine, die Prekarisierung ist eben das andere. Ne? Wir haben eine deutliche Zunahme atypischer Beschäftigung und das macht auch Druck selbst auf Menschen. Das ist auch vielfach belegt, die selber gar nicht unmittelbar bedroht oder betroffen sind, die selber also gar nicht befürchten müssen, dass sie jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren oder absteigen. Also die Stimmung insgesamt ist so, ich muss wirklich alles geben, damit ich sozusagen im Spiel bleibe. Ne? Und damit ist das natürlich ein erhebliches Druckinstrument auch, was man gut einsetzen kann. Und da denke ich, hätte Psychotherapie ja ein lohnendes Handlungsfeld, eben daran zu arbeiten, an dieser Sicht, an dieser individuellen Sicht, das ist ja eine individuelle Sicht, die Menschen haben, die eben auch in eine andere Richtung zu verändern.
Sagt die Soziologin Dr. Stefanie Gräfe von der Universität Jena. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch, Frau Gräfe.
Sehr gerne. Danke auch.